Gut, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Mein Name ist Pater Karl. Komme aus der. Okay. Je länger ihr applaudiert, ja super, sehr gut. Je länger ihr applaudiert, desto weniger kann ich sagen. Ich habe aber viel zu sagen, ja? Ich habe viel zu sagen. Okay. Ich komme aus dem schönsten Kloster im Wienerwald. Es gibt nur eines dort. Heiligenkreuz. Ihr werdet übrigens in den nächsten Tagen auch die Freude haben, dass der Chef unserer Boyband, so darf ich nicht sagen, der Chef unserer Choralschola Pater Simeon zu uns kommen wird und der mit euch gregorianischen Choral, diese wunderschöne uralte Musik, die Lobpreis Gottes ist, mit euch lernen will. Ich stehe hier, weil ich euch über die Hoffnung sprechen soll. Hoffnung, Hoffnung. Worauf hoffst du eigentlich in deinem Leben? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum du eigentlich lebst und was das Ziel deines Lebens ist? Hast du dir schon einmal überlegt, was nach der Schule kommt, was nach dem Studium kommt, was nach der Gründung einer Familie, nachdem du reich und alt geworden bist, was danach kommt, wozu du eigentlich lebst? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht darüber nachdenken, wozu sie eigentlich leben und welches große Ziel dieses Lebens hat. Man kann kleine Ziele haben. Okay, mein Ziel ist heute am Abend vielleicht noch ein Eis zu essen am Hauptplatz von Pöller. Das ist mein privates, kleines Ziel heute am Abend. Aber wahrscheinlich hat die Eisdiele schon zugesperrt, wann das Ganze aus ist. Okay, kleine Ziele kann man haben, aber was ist das große Ziel deines Lebens? Ich habe in den letzten Jahren im letzten Jahr viele prominente Menschen getroffen, Menschen, die im Fernsehen sind. Immer wenn ich ins Fernsehen komme, im Kloster haben wir keines, aber wenn ich irgendwo in einem Hotel bin oder in Ferien und ich schalte den Fernseher an und ich sehe ZDF-Studio, sage ich mir, da war ich schon, den Ingo Mommsen, den kenne ich und so weiter, da war ich auch schon in der Show und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das vielfach Menschen sind, denen der große Horizont fehlt. Also das große Ziel, wo geht mein Leben hin? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Wozu lebst du? Hast du dich schon einmal danach gefragt? Wenn du diese Frage nicht stellst, bist du in Gefahr, gleichsam dich selbst in ein Betongefängnis zu begeben und den Deckel oben zuzumachen. Dann bleibt nur mehr dieses kleine, kurze Leben mit seinen 70, 80 Jahren. Wir brauchen einen Sinn im Leben, wir brauchen ein Ziel und das, was uns auf dieses Ziel zuführt, das nennen wir Hoffnung. Als ich zum Glauben gekommen bin ich bei einer Jugendgruppe gewesen, die nannte sich Legion Mariens und wir haben dort einen Einsatz gemacht in Zürich. Das war 1981, da waren eure Eltern noch Teenager wahrscheinlich, so alt bin ich schon. 1981 war ich damals 17 Jahre alt und wir sind da in Zürich immer zu zweit zum Apostolat gegangen. Zürich ist auch heute noch die reichste Stadt Europas. Dort gibt es auf 200.000 Einwohner 110.000 Millionäre und dort gab es damals ein großes Problem mit Drogensüchtigen. Die Drogensüchtigen hatten ein Haus besetzt und in diesem Haus, da sind wir reingegangen. In der Früh, damals hat es das Problem AIDS noch nicht gegeben, ich war dann später noch öfters dort, wie AIDS aufgetaucht ist, da ist es dann ein bisschen gefährlicher gewesen, weil die dann mit Spritzen gekommen sind, einen bedroht haben und Geld wollten, aber 81 gab es das noch nicht. Und wir waren dort drinnen in diesem Haus und haben das gesehen, wie da die Jugendlichen zwischen Erbrochenem und zwischen Drogenspritzen jetzt eben gelegen sind. Und dann haben wir vor dem Haus auch Eltern getroffen, die ihre Kinder gesucht haben, sich nicht hineingetraut haben. Und wir hatten viele Gespräche mit diesen jungen Menschen, die offensichtlich ganz hoffnungslos waren und die das auch formuliert haben. Ich erinnere mich an einen Burschen, der hat gesagt, weißt du, er hat schweizerisch gesagt, ich kann schweizerisch nicht so gut nachmachen, weißt du, meine Eltern, die haben eine Yacht, die haben alles. So viel kann ich in meinem Leben gar nicht erreichen. Ich weiß nicht, warum ich lebe. Ja? Drogensüchtig. Warum leben wir eigentlich? Was ist das Ziel unseres Lebens? Wenn man keine Zukunft hat, dann hat man keine Hoffnung. Die kleinen Hoffnungen sind okay. Ja, also die Hoffnungen, jetzt hier in Pöller gute Freunde kennenzulernen, die Hoffnung, auch das nächste Schuljahr gut zu überstehen, die Hoffnung, vielleicht konkret dieses Mädchen, das einem schon ins Auge gesprungen ist, zu erobern, die Hoffnung, vielleicht am Wochenende nach einer anstrengenden Schul- oder Arbeitswoche ein bisschen die Sau rauszulassen, sind kleine Hoffnungen, manche sind gut, manche sind schlecht, das ist ganz klar, aber du brauchst eine große Hoffnung, du brauchst ein großes Ziel. Ich möchte bei diesem Einleitungsrede hier jetzt zwei Sprüche mit euch lernen, die für mich ganz besonders wichtig geworden sind. Das erste ist ein Kindergebet. Ich bin in den Kindergarten gegangen und wir hatten das Glück, dass wir geistliche Schwestern haben. Die geistlichen Schwestern, die sind viel hübscher als wir geistlichen Männer, als wir Ordensbrüder. Die haben nämlich noch zusätzlich einen Schleier. Ja, ich kann das mit dem Habit da schwer nachmachen. Also, ihr habt,
es sind ja einige geistliche Schwestern, ich habe gesehen, einen Schleier gemacht.
Auf diese Weise schaue ich noch hübscher aus, ja, mit Schleier, ja. Aber eben bei Männerorden ist das nicht üblich. Also auf jeden Fall, ich hatte das Glück, dass ich geistliche Schwestern im Kindergarten habe. Und diese Schwestern haben uns so kleine Gebete beigebracht. War damals ziemlich immer der Größte im Kindergarten, hatte einen Wuschelkopf mit blonden Locken auf den Fotos und schaute damals schon ganz cool aus. Ja. Und diese Schwestern haben uns ein Gebet gelernt, das habe ich schon 100-mal zitiert, das hat sich mir eingeprägt. Das lautet, ich möchte, dass wir es jetzt lernen, es lautet, in den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Hat es wer von euch schon gekannt? Okay, ihr müsst es alle kennen, ja? Also wir lernen es jetzt. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Die Schwestern haben dazu Bewegungen gemacht, die haben so ausgeschaut. Also mit beiden Händen, ich kann das mit dem Mikrofon nicht machen. In den Himmel will ich kommen. Himmel ist ganz groß. Ja? In den Himmel will ich kommen. Fest! Faust! Fest habe ich mir es vorgenommen. Bewegung des Geldzählens. Mag es kosten, was es will. Für den Himmel ist mir nichts zu viel. Probierst du es mal mit beiden Händen. Ja? In den Himmel will ich kommen. Fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts so viel. Jetzt probieren wir mal mit dem stärkeren Geschlecht, zuerst die Mädchen. Ja? Ihr seid es ja. Na, was ist? Mädchen vor. In den Und jetzt die anderen, ja, die Burschen. Ja, geht schon. Oi. Wir danken auch dem männlichen Teil der Gesellschaft, dass sie dieses erstaunliche Zeugnis von Intelligenz abgelegt haben. Das Symbol für die Hoffnung, dass ich also ein Ziel habe, auf etwas zugeordnet bin, ist der Anker. Symbol für die Hoffnung ist der Anker. Denn wenn ich ein Ziel habe in der Zukunft, wenn ich irgendetwas will, das in der Zukunft liegt, wenn ich es aus ganzem Herzen ersehne, wenn ich diesen Himmel, der das große Ziel unseres Lebens sein soll, wenn ich diesen Himmel ersehne, dann werde ich nicht wie ein Schiff ohne Anker von den Stürmen dieses Lebens hin und her geschleudert. Dann habe ich Festigkeit, dann liege ich fest im Hafen dieses Lebens. In der Heiligen Schrift steht das Wort, hoffe auf den Herrn und sei stark. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Ja? Wenn du hoffst auf den Herrn, dann bist du stark. Kein Softie, ja? Kein Girlie, kein Bubi, sondern wenn du auf den Herrn hoffst, dann bist du stark. Das ist das, was die Hoffnung schenkt, die wie ein Anker unser Leben jetzt eben festmacht. Damit man Hoffnung hat, braucht man aber auch einen gewissen Realismus. Was heißt real? Das ist Latein. Ja? Ich liebe Latein. Wir singen jeden Tag 3 Stunden zum lieben Gott auf Latein. Real ist ins Englische eingegangen, heißt real. Ja? Die Engländer waren ja lange Zeit von den Römern besetzt und deshalb, wer Englisch kann, kann Latein. Fast alle englischen Worte sind lateinische Worte. Nur anders ausgesprochen. Ja? Okay. Also real heißt wirklich. Ja? Also du musst etwas so sehen, wie es die Sache wirklich ist. Und es gibt 2 Typen von Menschen. Das eine sind die rettungslosen Optimisten. Und dann gibt es auch welche, das sind rettungslose Pessimisten. Damit man die richtige Hoffnung hat, braucht man eine realistische Einschätzung seiner Situation. Dieses Mädchen, das wir gerade in dem Spiel auch gesehen haben, das ist durch diese 3 Missgeschicke, zuerst die Schule, dann dieser unmögliche Vater, den übrigens der liebe, sympathische Emanuel großartig gespielt hat. Ja? Also so ein Ungustel von einem Vater, ja. Ja. Also hoffentlich gibt es solche Väter gar nicht. Ja? Und dann eben der Freund, der bei SMS eben jetzt auch Schluss gemacht hat, da ist sie in eine Situation gekommen, wo man oft nicht mehr realistisch die Sache sehen kann. Wo man dann so eine pessimistische Lebenseinstellung hat, die sich oft in so Formulierungen äußert, niemand liebt mich. Gar nichts bringe ich zusammen. Das sind lauter Superlative. Ich habe niemanden, der mich versteht. Gar nichts geht weiter in meinem Leben. Das ist der Pessimismus, der einen gleichsam in eine Hoffnungslosigkeit versenkt, wo alles zugesperrt ist, wo kein Licht mehr da ist, wo alles dunkel ist. Ich glaube, solche Situationen, die hat jeder schon erlebt. Situationen, wo man glaubt, es wird nichts mehr wieder gut. Ich war vor 5 oder 6 Jahren das erste Mal in Pöllau. Ich bin damals hergekommen, es war genauso heiß, mir ist sofort das Wasser unten rausgelaufen und so weiter. Und ich wusste noch nicht, was da ist und dass es da diese Sakro-Akrobatik gibt und so weiter und so fort. Das wusste ich noch nicht, hat mir aber von Anfang an gut gefallen. Und ich bin dort hinten irgendwo gesessen, weiß ich noch, sehr gut. Und dann trat hier ein Priester auf die Bühne und hat diesen Abendvortrag gemacht. Viel besser, als ich das heute mache. Und er hat über einen jungen Mann erzählt. Das war der Pfarrer Konrad Sterninger, der heute auch hier ist. Er hat über einen jungen Mann erzählt, der hier in Pöllau immer mitorganisiert hat. Und er hat so eindrucksvoll darüber erzählt, dass es mich ganz tief berührt hat. Nämlich das Schicksal dieses jungen Burschen, der wenige Tage vor dem Jugendtreffen in Pöllau einen schweren Verkehrsunfall hatte und der eben dann im Spital war. Der Verkehrsunfall war insofern dramatisch, als ihm das Lenkrad auch den ganzen Kopf zertrümmert hat. Und er hat noch dazu gesagt, das hat mich besonders berührt, nicht, er war vorher so ein fescher Bursch. Und jetzt schaut er eben ganz, also zertrümmert und im Glück, dass er überhaupt überlebt hat. Ich habe den Namen damals nicht gemerkt. Ich habe nur für diesen jungen Christoph, das habe ich mir schon gemerkt, aber das andere nicht, und habe für diesen Burschen von diesem Augenblick an gebetet, ohne ihn je gesehen zu haben. Ich glaube, ich war sogar in Tränen gerührt. Ja. Also wie so etwas Schreckliches einem jungen Burschen passieren kann. Heute ist dieser Bursch schon hier gestanden, der Christoph Müller. Er schaut wieder unglaublich fesch aus. Er ist kurz vor Abschluss seines Theologiestudiums. Er ist Seminarist für die Diözese Graz und wird, so Gott will, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr zum Priester geweiht werden. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Unser Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir Gott bitten, dann kann er alles Böse zum Guten wenden. Er ist wirklich ein Gott, der hört, ein Gott, der gesagt hat, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Deshalb Pessimismus ist für den Christen nie eine Lösung. Wenn es dir ganz schlecht geht, es gibt so Situationen, wo man wirklich in so eine Depression hineinrutscht, dann musst du unbedingt etwas dagegen tun. Das Erste, das ich dir rate, wenn du das Gefühl hast, ich bin hoffnungslos, ich bringe nichts weiter in der Schule, es geht nicht mehr in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, ich bin zu dumm für das und ich kann das nicht und so weiter. Das Erste, was ich dir rate, ist genau das, was wir im Sketch gehört haben, in dem Theaterstück. Wende dich an Gott. Verbinde dich mit dem, der die Macht hat, dein Leben zu verändern, der Licht ist, so hat Jesus selbst gesagt, der von sich selbst gesagt hat, er ist das Licht, dass alle Welt erleuchten möchte. Das erste ist also, bete. Dazu wirst du hier, ja, bete und erschlage die Gelsen. Ja. Ihr dürft zurück, da, gegen dieses Klatschen ist gar nichts einzuwenden. Ja. Ich glaube, ich habe schon einen halben Liter Blut verloren hier. Also, das erste ist gegen die Hoffnungslosigkeit, bete, 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 bete. Verbünde dich mit Gott und er wird dein Beten nicht unbeantwortet lassen. Das zweite ist, der heilige Thomas empfiehlt das selber. Der heilige Thomas war ein großer Heiliger im 13. Jahrhundert. Er hat etwas originell ausgeschaut. Seine Biografen sagen, er war so dick, dass man die Tischplatte ausgeschnitten hat, damit er zum Essen kommt. Aber er war trotzdem ein großer Heiliger. Die müssen ja nicht ausschauen wie Arnold Schwarzenegger. Denn der Leib vergeht ja, die Seele ist das, was dann eben wirklich entscheidet, wenn wir vor Gott kommen. Der heilige Thomas hat gesagt, wenn du traurig bist, dann such dir einen Freund, mit dem du sprichst. Suche dir einen Freund, eine Freundin, einen Menschen, mit dem du dich austauschen kannst. Das Wort, das dir weiterhilft, kannst du dir nicht selber sagen. Der Priester kann auch nicht sich selber die Beichte hören. Ich kann mich nicht vor einen Spiegel stellen, ja, und mir im Spiegel meine Sünden sagen. Und dann sagen, Pater Karl, spreche dich. Boah, das wäre angenehm eigentlich. Ne? Nein, wäre nicht angenehm. Ja? Weil das Wort, das uns wirklich weiterhilft, ja, das nicht Autosuggestion ist, sondern wirklich Wort, das eben jetzt Weisung ist, Leitung, das kannst du dir nicht selber. Und es gibt wenige Freunde, die du im Leben zusammenbringen wirst. Schätze deine Freunde und wenn es dir wirklich schlecht geht, ja, dann geh zu deiner Freundin, zu deinem Freund und öffne dich ihm. Ja. Erzähle, was dich bedrückt. Und wenn zu dir jemand kommt, ja, wo du das Gefühl hast, ich muss dem jetzt zuhören, dann bitte um Gottes Willen, nimm dir Zeit. Wo so etwas nicht passiert, kann es ganz dramatisch enden. Ganz dramatisch. Also wir müssen wirklich diesen Sensus haben, eben wenn es uns schlecht geht, dann wirklich sucht das Gespräch mit jemandem, der euch anhört, mit jemand Weisem, der euch auch weiterhelfen kann. Und wenn ihr angefragt werdet, wenn ihr das Gefühl habt, da kommt jemand, der braucht mich, bitte hört ihm zu. Seid nicht so zeitlos, ich habe keine Zeit für dich. Hört ihm zu, nehmt euch diese Zeit. Das Dritte, wenn es dir ganz schlecht geht, dann gibt es etwas ganz Entlastendes, das der liebe Gott eingerichtet hat. Das sind die Tränen, das Weinen. Gott sei Dank sind wir heute weg von dieser Macho-Mentalität früherer Zeiten, wo Männer nicht weinen durften. Männer mussten immer stark sein, ja. Wenn man sich einen Finger geschnitten hat, ja, und so weiter und so fort, durfte man als Bub nicht weinen. Meine Oma hat noch solche Anwandlungen gehabt. Ein Bub weint nicht, hat die gesagt. Ja. Gott hab sie selig. Ja. Also ich glaube, auch Männer dürfen weinen, Frauen dürfen weinen. Die Tränen sind eine Quelle der inneren Reinigung von der Hoffnungslosigkeit, sagt der heilige Thomas von Aquin. Und der heilige Thomas ist kein Fitnessguru und kein Wellnessguru im 13. Jahrhundert gewesen, aber er empfiehlt auch, wenn es dir ganz schlecht geht, das ist ein toller Tipp, ja, den ich sehr schätze, ja, wenn es dir wirklich ganz schlecht geht, dann nimm ein heißes Bad. Ja. Also auch das kann einem gut tun, ja, dass man einmal wirklich körperlich sich entlastet und dass ich weiß noch, wie ich das Doktoratsstudium in Wien gemacht habe und ich habe in 4 Monaten musste ich meine Dissertation fertig schreiben und da war ich wirklich jeden Tag, also vor dem Computer stundenlang und wenn es nicht weitergegangen ist, dann habe ich mich in den 67er Wagen gesetzt und bin nach Oberla rausgefahren, 3 Stunden im Whirlpool und alles war wieder okay. Ja? Also da hat der liebe Gott uns einen Leib gegeben, der da auch mitmischt, ja, mit den Zuständen unserer Seele, ist auch ganz wichtig. Also wir brauchen solche Mittel gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Traurigkeit. Unser Herr Jesus Christus, ihr seht ihn hinten als Auferstandenen, Jesu ufam dobie, wie er der Schwester Faustina erschienen ist. Unser Herr Jesus Christus hat vor seinem Sieg über Sünde und Tod selbst die tiefste Verlassenheit und auch dieses Gefühl menschlicher Hoffnungslosigkeit auf sich nehmen wollen. Mein Gott, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ruft er am Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Um dann in diesem Psalm zugleich am Schluss diesen Lobklang auch jetzt mitdenken zu lassen, der da aufklingt auf den Gott, der alle rettet. denn unser Gott ist ein rettender Gott. Hoffe auf den Herrn und sei stark. In den Himmel will ich kommen.
Jetzt habe ich dir vorgenommen. Mag es kosten, was es will. Für den Himmel ist mir nicht zu viel.
Es gibt Situationen, die scheinen hoffnungslos, auch so im normalen Leben. Da muss es nicht so dramatisch sein mit Verkehrsunfall und so weiter wie beim Christoph, sondern da kann oft irgendwie eine andere, normalere Situation zu etwas führen, wo man das Gefühl hat, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe das einmal bei einem jungen Paar erlebt, deren Geschichte ich schon oft weitererzählt habe, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist hoffnungslos. Ja, also da weiß man keine wirkliche Lösung. Und zwar haben sich die verliebt gehabt. Ich habe sie in Medjugorje kennengelernt. Das Problem war nur, er war aus Salzburg, Ende der Welt. Sie war aus Wien, anderes Ende der Welt. Ja. Ja, also für so eine heiße Liebe, nicht? Also sind 350 Kilometer schon, ja, belastend. Auf jeden Fall, die beiden, noch dazu kam er in Ausbildung, sie gerade mit dem Studium der Medizin, also auch noch nicht fertig. Und die beiden hat's immer mehr angezogen. Die beiden wollten nämlich auch vor Gott so leben, wie die Kirche das will. Sie wollten sich bis zur Ehe aufheben. Und die beiden sind dann immer zu mir gekommen und ich habe so das Gefühl gehabt, also das kann man nicht auf 5 Jahre durchhalten, ja. Also so wie die beiden, die wollen das, aber irgendwie nicht. Also wenn zu viel Sonne auf das Eis scheint, dann schmilzt es irgendwann, ja. Also da muss irgendwas geschehen. Und außerdem, wenn die beiden die Entscheidung schon haben, jetzt eben füreinander da zu sein, also dann sollen sie auch dieses Ja laut sagen. Und ich habe dann gesagt, überlegt euch mal. Du bist nicht fertig, er ist nicht fertig, ihr habt keine Wohnung, ihr habt finanziell nichts, aber betet einmal, lasst euch vom lieben Gott sagen, was in dieser hoffnungslosen Situation das Richtige ist. Und dann kam schon einen Tag später nach diesem Gespräch der Anruf, Pater Karl, wir heiraten. Also das war vor Weihnachten, war das, ja, und heiraten, ja wann? Im Februar. Aha, okay. Was sagen eure Eltern? Die sind schockiert. Okay, gut. Habe ich gesagt, macht die Hochzeit, gerne, habt ihr euch das gut überlegt. Ja, wie werdet ihr das dann weitermachen? Wir finden schon eine Lösung. Ja. Was rausgekommen ist, die Hochzeit war wunderbar. In dem Februar, an diesem Februartag, hatte es 25 Grad. Ja. Also der liebe Gott hat voll mitgespielt von Anfang an. 25 Grad, die Verwandtschaft hat sich schon beruhigt gehabt, wir haben eine wunderschöne Hochzeit gehabt. Es war dann trotzdem immer so das Gefühl, na, wie geht's weiter? Und ich habe selber mal gedacht, ja, Pater Karl, also hast du da jetzt nicht etwas zu Steiles jetzt eben da irgendwie geraten? Was ist rausgekommen dann? Er hat abgeschlossen und dann wenige Wochen, nachdem die geheiratet haben, starb eine Nachbarin. Die hatte ein kleines Haus mit Garten und Grundstück und die Michaela hatte dort immer jetzt eben mitgeholfen und der ein bisschen Pflege geholfen. Die hatte das Haus mit Grundstück vererbt. Die hatten binnen eines halben Jahres, hatten die ihre Studien abgeschlossen, hatten die ein Haus mit Grundstück, ja, und 12 Monate später ist das erste kleine Baby gekommen. Mittlerweile haben es 3, ja. Ich erzähle das immer, weil ich so das Gefühl habe, dass wir dann, wenn wir ganz auf Gott vertrauen und auch das tun, was Gott in einer hoffnungslosen Situation, auch vielleicht wieder menschliches Gefühl und natürliches Denken uns empfiehlt, dass das immer das Richtige ist. Wir müssen unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen. Wie geht das schon wieder? Ziel ist der Himmel, in den will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Und noch ein zweites Sprüchlein habe ich zum Schluss für euch zum Lernen. Ich hoffe, dass ihr das auch noch jetzt eben kapazitätsmäßig schafft. Das ist natürlich noch schwieriger. Es lautet: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Nein, ihr seid ja so intelligent. Ja. Ja, sehr großartig. Wir sind nach Pöllau gekommen, damit hier unsere Hoffnung gestärkt wird, ja? Damit wir wirklich danach mit einer Zurüstung hinausgehen in das Leben, das vielleicht mit vielen Frustrationen auf uns wartet, wo wir manche Depression und Traurigkeit haben, wo wir manchmal am Boden sein werden, in einer Null-Bock-Stimmung, wirklich völlig zerstört und das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Dann sollst du beten, dann sollst du mit einem Freund sprechen, dann sollst du weinen, ja? Dann darfst du ein heißes Bad nehmen. Stelle dich der Wahrheit, ja? Öffne dich dem, was Gott will und vertraue auf den Herrn. Das beste Antidepressivum ist ja der Heilige Geist. Wenn der durch unser Herz weht, dann weht die Frische des Frühlings, so wie Maria das auch erleben durfte in der Kammer von Nazareth. Wie soll das geschehen? Für Gott ist nichts unmöglich. Ich rate euch noch, geht gut zur Beichte hier in Pöller. Nützt diese Tage zu einer guten Gewissenserforschung. Werft den Ballast ab von euch, das, was euch zurückhält, euch ganz Gott zu schenken und ganz den Menschen zu öffnen. Nützt auch die Zeit zur stillen Anbetung, diese Kraftquelle vor Jesus zu sein, wenn er ganz klein und demütig im Brot vor uns ist, aber ganz lebendig, so wie am Morgen der Auferstehung und ganz real, nicht bloß als Bild wie hier hinter uns, sehr eindrucksvoll, aber nur ein Bild. In der kleinen Hostie ist er wirklich real gegenwärtig und haucht dir den Heiligen Geist entgegen, den Tröstergeist, der dich aus aller Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit retten kann. Und dann eben vertrau fest darauf, Gott ist gut, er liebt dich unendlich. Darum hoffe auf den Herrn und sei stark. Das wünsche ich euch von Herzen. Danke.